Grüezi miteinander, ganz herzlich willkommen und einen wunderschönen guten Morgen, meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Freunde aus nah und fern, von wo aus auch immer Sie uns zuschauen mögen. Ich begrüße Sie jetzt aus dem Institut für fortgeschrittene Gegenwartskunde zur internationalen Ausgabe von Weltwoche Daily, die andere Sicht, unabhängig, kritisch, gut gelaunt, am Mittwoch, den 22. Oktober 2025. Donald Trump, ich will kein vergebliches Treffen mit Putin. NATO Generalsekretär Mark Rutte reist überraschend ins Weiße Haus. Russland hatte zuvor auf Maximalforderungen bestanden. Russland, Vorbereitungen für Treffen von Trump und Putin laufen weiter. Alle Neuigkeiten da in den Live-Blogs der Zeitungen, die Ticker, die Fieberkurven laufen heiß. Und diese vorläufige Aufschiebung des Budapester Gipfels wird in unseren, auch in den deutschen Medien, vor allem als unumstößlicher Beweis für die Friedensunwilligkeit, für die Kriegsversessenheit des russischen Präsidenten gewertet. Und die Redaktionen bangen und zittern, ja, schwenkt jetzt Trump doch noch auf die EU-Linie der absoluten Konfrontation, der Diplomatieverweigerung ein? Das ist ja dieses Stumpengleis einer Strategie, auf das man sich hier konzentriert hat. Meint, dass man einer Macht, einer Militärmacht, die zu kriegerischen Mitteln greift und als bedrohlich empfunden werden kann, dass man angesichts von so etwas die eigene Verteidigungsfähigkeit stärkt. Das ist unbestritten, ist auch richtig. Ein Teil der Panik, die wir gesehen haben gegenüber Russland nach dem Einmarsch in der Ukraine, hat sicherlich auch damit zu tun, dass viele gerade in Europa realisiert haben, dass sie das Militär vernachlässigt, faktisch aufgegeben haben. Man hat hier in einer goldenen Hängematte gelebt, wunderbar unter dem amerikanischen Schutzschirm, und die USA hätten dabei Bedarf die Kavallerie schicken können. Und als dann der neue Mann im Weißen Haus gesagt hat, also das habt ihr keineswegs auf sicher, da ist man hier natürlich einen Zustand der Alarmiertheit hinein katapultiert worden. Und deshalb ist es auch richtig, wenn auch die Motive dann immer wieder zu hinterfragen sind, die eigene Verteidigungsfähigkeit zu gewährleisten. Darüber hinaus gilt es aber, die diplomatischen Kanäle offen zu halten. Das war immer meine Position. Man muss mit Russland verhandeln, auch wenn uns die russische Staatsform nicht behagen mag und wir in Putin keinen lupenreinen Demokraten sehen. Diese Verteufelungsobsession, diese Dämonisierungsorgien, die ja grenzenlos und auch geschichtsblind plötzlich davon auszugehen schienen, als ob es sich da beim Mann im Kreml um einen Wiedergänger von Adolf Hitler handelte, das sind irreführende und auch selber konfliktverschärfende Übertreibungen, die sich von der Realität losgelöst haben. Ja, eigene Stärke, Verteidigungsfähigkeit bis hierhin und nicht weiter. Man kann ja nie ausschließen, was eine Großmacht, und die Russen haben ihr Land auch nicht durch Handauflegen und Fußzonenreflexmassage zu dieser Größe aufgebaut. Selbstverständlich, große Staaten sind immer auch bedrohlich. Davon können wir Schweizer ein Lied singen. Für uns ist ja jeder Nachbar mehr oder weniger zu groß. Wir haben lange auch unter der Drohung von Kriegen durch unsere unmittelbaren europäischen Nachbarn gelebt. Wir sehen in der EU auch nicht eine zwingend nur freundlich uns gesinnte Organisation. Also den Schweizern muss niemand etwas erzählen, was es heißt, wachsam zu bleiben gegenüber den Raubtierstaaten. Aber ungeachtet all dessen ist es eben wichtig, neben der eigenen Stärke, Selbstbewusstsein, klar, eigene Interessen, immer auch die Diplomatie auszuspielen, auf diese Karte zu setzen. Und meines Erachtens wird die Diplomatie immer wichtiger in unserer Welt, denn wir steuern auf eine Ordnung zu, in der eben nicht einfach nur eine Macht den Ton angibt. Die Amerikaner herrschen nicht mehr alleine, sie regieren nicht mehr alleine die Welt. Die Chinesen sind natürlich auf der Überholspur. Russland hat sich nach dem Zusammenbruch der Sowjetunion erholt. Indien ist ein Faktor, die sogenannte dritte Welt, Afrika, Südamerika, da treten selbstbewusste Staaten auf den Plan, die eben auch etwas mitzureden haben wollen und nicht einfach nur Regeln akzeptieren. Die regelbasierte Ordnung, dank den und durch die Regeln jener, die immer schon aus den Teppichetagen des Westens da den anderen gesagt haben, wo es lang geht. Nein, man möchte diese Regeln eben auch mitbestimmen. Und diese regelbasierte Ordnung ist aus den Fugen geraten und der Ukraine-Krieg, um es kurz zu machen, ist ein Symptom der zusammenfallenden, des Zusammenbruchs der amerikanischen Alleindominanz. Die Russen haben gesagt, bis hierher und nicht weiter, wir wollen keine NATO in der Ukraine. Das ist das Thema von Putin, das ist das Thema Russlands. Und ich kann aus meinen Informationen, das ist auch nicht die absolute Wahrheit, ich kann mich ja auch irren, aber ich glaube, ich habe bis jetzt ziemlich zuverlässig mich hier von irgendwelchen Extrempositionen und emotionalen Überschwängen ferngehalten, versucht das Ganze immer etwas sachlich, unaufgeregt zu betrachten und auch zu hinterfragen, die Strategie unserer Regierung. Ich meine, was bringt das, wenn ich mir dann der russischen Staatsführung die Schuhe abputze? Ja klar, eben die russische Staatsführung, da mag uns vieles nicht passen, was in diesem Land passiert. Das sollte uns aber nicht daran hindern, sachliche Beziehungen mit Russland wieder anzustreben. Das muss das Ziel sein. Trump hat's gemerkt. Merz, Macron und wie alle da die in den Seilen hängenden EU-Granden und EU-Eliten heißen mögen, die haben es noch nicht gemerkt. Also in der EU ist man immer noch auf dem seelenlosen Konfrontationskurs mit der Hoffnung, man könne die Russen militärisch besiegen. Und das ist jetzt interessant mit diesem aufgeschobenen Gipfel. Ist ja immer schwierig hier Propaganda von Wahrheit und Wirklichkeit zu unterscheiden. Aber ich glaube, dass aus den Berichten schon aufscheint, dass die Russen sagen, Freunde, wir machen hier jetzt nicht irgendeinen billigen Kuhhandel. Dieser Ukraine-Krieg ist für uns etwas natürlich Hochbelastendes, ist für Russland auch eine verheerende Situation, dass man sich da in die Isolation, in die Relative manövriert hat, vom Westen abgeschnitten. Das behagt den Russen auch nicht, auch wenn man das Ganze mit einer trotzigen Selbstverständlichkeit jetzt hier sozusagen abzuschütteln scheint oder das zumindest vorführen möchte. Nein, die Russen sagen, wir wollen das Problem einer für uns bedrohlichen Situation, einer NATO, einer faktischen NATO-Ukraine, das möchten wir stoppen. Das ist das tiefer liegende Problem. Und natürlich auch die westlichen Einmischungen in der Ukraine, die dann zu einem Bürgerkrieg geführt haben, die zur Diskriminierung russischsprachiger Minderheiten geführt haben, die zur Auferstehung oder zur Überinszenierung eines sehr auch aggressiven Nationalismus, eines antirussischen Nationalismus, in der uns doch so nahe scheinenden und in der russischen Seele vermutlich zu Russland gehörenden Ukraine jetzt da plötzlich sich verschärfen. Das wollen wir lösen und wir gewinnen diesen Krieg militärisch. Darum lassen wir uns auf keinen faulen Kompromiss sein. Das ist die russische Position. Und dass dieser Gipfel nicht stattfindet, ist eben auch ein Ausdruck der Tatsache, dass Russland nicht so schwach ist, wie es eben ihre Zeitungen in Deutschland gerne hätten und die Politiker, die natürlich den Leuten einreden möchten, dass sie alles im Griff haben, dass ihre Strategie der Konfrontation richtig ist. Trump hat's gemerkt, ich kann hier nicht einfach auf die Schnelle den Krieg entscheiden. Amerika ist sowieso übervertreten in Konfliktfeldern auf der Welt. Wir müssen uns zurückziehen. Wir müssen Frieden schließen. Wir wollen nicht nur, wir müssen auch. Und das ist hier die Situation. Also man ist da noch im Hintergrund am Rangeln. Ich habe Ihnen dargelegt, dass es bereits Szenarien gibt für den Abgang Zelenskys. Ich habe Ihnen dargelegt, dass es im Vorfeld des Gipfels von Alaska bereits eine faktische Einigung gab zwischen den Vereinigten Staaten von Amerika und Russland, aber da ist der gordische Knoten noch nicht gänzlich entknotet, da muss noch etwas geleistet werden. Die Russen zeigen sich konstruktiv, in den Vereinigten Staaten von Amerika ist man etwas frustriert, weil man merkt, dass eben es Putin nicht einfach nur um so oberflächliches Zeug geht und dass die Russen sich nach dem Fehlschlag der damaligen Friedensverhandlungen, das hat ja alles eine Vorgeschichte, gibt ja keine Zeitenwende, ja lächerlich diese Behauptung. Es gab ja schon frühere Bemühungen, diesen Krieg zu beenden, der eben 2014 vielleicht schon vorher angefangen hat, als kalter Krieg, dann ein heißer Krieg wurde, ein Bürgerkrieg und jetzt zu einem grenzüberschreitenden Krieg, zu einem Stellvertreterkrieg auch zwischen der NATO und Amerika und und den Russen auf dem Schauplatz der Ukraine mit ganz massiven Folgeschäden auch für Deutschland und für Europa. Also es hat natürlich da schon Bemühungen gegeben in Minsk, und da sind die Russen, fühlen sie sich über den Tisch gezogen und betrogen, darum machen sie das nicht mehr. Das einfach so etwas zur Ergänzung dessen, was sie bei sich lesen können. Anfragen in Thüringen, AfD-Abgeordnete und eine Auftragsliste des Kremls. Ja, das ist eine neue Strategie jetzt des der CDU gegen die AfD. Man versucht, die Oppositionspartei, nachdem man sie jetzt immer wieder in die Nazi-Ecke geschoben hat, versucht hat, das zu tun, versucht man sie jetzt als Landesverräter darzustellen. Ihr seid da die Putin-Knechte, die Putinisten. Das sind Diffamierungstechniken, die natürlich zeigen, dass die CDU offensichtlich sachlich der AfD nicht begegnen kann. Man hat da keine besseren Lösungen. Im Gegenteil, man kupfert ja ab von der AfD in Migrationsfragen, in anderen Fragen, aber gleichzeitig, also man stiehlt denen die Ideen und sagt, haltet den Dieb, zeigt mit dem Finger auf die anderen. Ist natürlich eine beliebte Technik in der Politik, aber die Deutschen scheinen das zu durchschauen. Die machen nicht mit bei dieser Diffamierung. Das ist ja interessant. Die AfD hat Zulauf, sie gewinnt in den Umfragen. Und das müsste auch irgendwann einmal den Medien die Augen öffnen, dass die sehen, ja, aber vielleicht ist ja diese ganze, auch da, diese Verteufelung, man operiert ja nur noch mit Verteufelungen. Beim Klima ist jeder Skeptiker ein Klimaleugner, bei Corona war er ein Corona-Leugner, bei Migration war er ein Rassist, wenn man da eine andere Meinung hat, und jetzt geht's im gleichen Stil weiter. Der Moralismus regiert und der Realismus bleibt auf der Strecke, aber die gute Nachricht ist eben, dass die Deutschen da nicht mitmachen. Also der Wähler, ein Lichtblick, der Wähler wendet sich von dem ab und scheint unbeeindruckt. Also die Wähler, die Deutschen, sind eben klüger als die Journalisten. Und für uns Schweizer, wenn man das von außen betrachtet, sieht man natürlich, dass die Medien und auch die Politiker, die etablierten Politiker, eine ziemlich geringe Meinung zu haben scheinen von den deutschen Wählern, weil ja, sie sich irgendwie so verhalten, als seien sie gewissermaßen die Gralshüter der Zivilisation, und der deutsche Wähler, dem ist nicht zu trauen. Dabei ist es in der Demokratie ja umgekehrt. Der Bürger muss der Politik misstrauen und nicht umgekehrt. Das wären dann Merkmale eines Obrigkeitsstaats. Aber in Deutschland haben sie sowieso, mein Eindruck, einen massiv entgrenzten Staat, viel zu viel Regulierung, viel zu viel Steuerbelastung, immer mehr Ausbau. Wir haben auch heute wieder Nachrichten gesehen, dass ja der Deutsche Bundestag etwas geschrumpft ist, glaube ich um 103 Abgeordnete. Trotzdem beharren jetzt die Parteien da darauf, dass die Abgeordneten und ihre zugewandten Angestellten etc. gleich viel Geld behalten sollen, also faktisch eine Lohnerhöhung fürs Parlament. Das ist hier die Situation, die wir haben. Wenn es dunkel wird in Deutschland, Bundeskanzler Merz und seine Stadtbild, Debatte, ja, das löst jetzt eine große Diskussion aus, beschäftigt die Bild-Zeitung nach wie vor am reichweitenstärksten in der Bundesrepublik. Und da sind jetzt etwas kritische Töne zu vernehmen, etwas im Stil, wie ich das hier auch schon gesagt habe. Natürlich trifft Merz hier einen Punkt, wenn er sagt, dass viele Deutsche ihre Städte, ihr Stadtbild nicht mehr wiedererkennen und sich als Indianer fühlen im eigenen Land, sozusagen als Fremde im eigenen Land. Ich persönlich finde diesen Sprachgebrauch, wenn man jetzt diese Spitzfindigkeiten hier tolerieren möchte, ich finde diesen Sprachgebrauch falsch, diese kosmetische Herangehensweise, die dann auch wieder so vieles im Wagen lässt. Ja, was ist jetzt genau das Problem? Was müsste genau aus diesem Stadtbild heraus retuschiert und heraus gebützelt werden, damit da der Bundeskanzler kein Problem mehr hätte mit dem Stadtbild? Das ist so ein ja eben oberflächliches Verständnis, drückt für mich auch etwas die Herangehensweise dieses Politikers aus. Friedrich Merz operiert noch oft mit dem Bild des Bildes, also mit der sprachlichen Wendung des Bildes, auch nach dieser Brandmauer-Tagung, dieser inneren Konferenz da der CDU übers Wochenende. Noch vor wenigen Tagen hat ja Merz gesagt, wir sind die Brandmauer. Und jetzt möchte er nicht mehr über das Wort Brandmauer reden, das möchte man nicht mehr verwenden. Also auch hier das Bild, das Sprachbild muss verändert werden, wenn du ein bisschen anders sprichst. auch die Geringschätzung des Wählers, dass da die Politiker nicht selber drauf kommen, dass die Deutschen sind nicht so blöd, die merken ja auch, was läuft und dass das eine unsolide Politik ist und dass man eben mit so einer Einstellung nicht nicht punkten, nicht gewinnen kann und eben auch nicht die nötige Ernsthaftigkeit an den Tag legt, um die Probleme zu lösen. Importrekord bei Pasta in Deutschland. Ja, in schwierigen Zeiten wächst die Nachfrage nach Comfort Food. Und dann gibt es eine große Streichliste der Fluggesellschaften. Lesen wir heute am Wochenende, hat die Lufthansa angekündigt, rund 100 innerdeutsche Flüge pro Woche zu streichen. Sie seien zu unrentabel, also der Binnenverkehr. Dann überraschender 100 Milliarden Regen für Schwarz-Rot. Da sind mehr Steuereinnahmen plötzlich eingetroffen als erwartet. Der deutsche Steuerstaat ist ja tatsächlich ein ziemliches Labyrinth und der greift da also massiv in die Tasche der Bürger. Das ist aus Schweizer Sicht auch immer wieder auffällig. Bürokratie-Irrsinn verschlingt 325.000 Jobs. Auch Autohaus-Chefin Anja Bauer musste Leute einstellen, um den Papierkram zu bewältigen. Völlig gaga. Sie muss Müll kaufen, um Gesetze zu befolgen. Auch hier die Bild-Zeitung mit einem Artikel über die deutsche Regelungswut. Dann Kevin Kühnert, der frühere Spitzenmann der Sozialdemokraten, der Generalsekretär, der ehemalige von 2021 bis 2024, wird Autor beim Rolling Stone und knüpft sich zum Start Söder vor. Er ist jetzt als Autor und Beobachter zuständig für gesellschaftliche Entwicklung, für deren Einordnung. Ja, da fallen die Sozialdemokraten ja immer wieder schön auf die Füße. Wen genau meinen Sie, Kanzler? Das sind die kritischen Töne zur Stadtbilddebatte. US-Vize Vance vermittelt in Israel. Der Druck auf Putin nimmt zu, glaubt die Bild-Zeitung, die ja zu den ganz engen Verbündeten der Zelensky-Regierung gehört. Die wollen das natürlich so sehen, dass der Druck zunimmt. Natürlich steht Putin unter Druck, aber das Interessante ist ja, dass er die überwiegende Mehrheit der Leute hinter sich hat, ja auch der Friedenspreisträger des deutschen Buchhandels Karl Schlögl, ebenfalls ein Ukraine- und Zelensky-Loyalist, der in Putin das Böse, das Allerschlimmste verkörpert, sieht in einem interessanten, von etwas Selbstzweifeln auch geprägten Interview im Schweizer Tagesanzeiger, hat Karl Schlögl durchblicken lassen, dass auch ihn dies etwas irritiere, dass die Russen dermaßen hinter Putin stehen. Wie lautet die Erklärung des Grossintellektuellen? Ja, er sei eben ein Meister der Propaganda und der Volksverführung. Und da bin ich immer etwas vorsichtig, da zucke ich zurück. Ich glaube, dass eben auch in Russland die Leute nicht immer so blöd sind, wie man es sich hier auszumalen will, auszumalen gedenkt oder auszumalen versucht. Nein, ich habe einfach diese Wählergeringschätzung, diese Bürgergeringschätzung. Natürlich gibt es Propaganda, aber es gibt eben auch bei uns Propaganda. In jedem Krieg gibt es Propaganda. Und wenn man dermaßen Kriegspartei ist wie die deutschen Medien, dann ist ja nichts mehr, was da drin steht, zum Nennwert zu nehmen. Da müssen Sie ja immer die tiefere Bedeutung der Schlagzeilen, das müssen Sie anschauen. Und eben der Moralismus, der da regiert und nicht der Realismus, das ist ganz wichtig, dass man hier unterscheidet. Die russische Staatsform mag uns nicht behagen. Wir sind Demokraten, wir leben in offenen Gesellschaften, wir haben nichts dafür übrig, wie man Oppositionelle verfolgt, zum Beispiel in Russland. Wobei, wir müssen da selber in den Spiegel schauen. In Deutschland muss man mal sehen, wie dort der Verfassungsschutz mittlerweile auftritt. Wir haben dazu in der Neuen Weltwoche dann von morgen einen tollen Aufsatz von Hubertus Knabe drin, dem großen Stasi-Historiker, der jetzt mit Blick auf die Bundesrepublik sich da an sehr unangenehme Vergangenheiten erinnert fühlt. Also bevor man sich die Schuhe abputzt, an den anderen mal selber den eigenen Müll wegräumen. Klar, Russland, China sind ganz andere Staaten, als wir sie hier haben. Das lehnen viele ab, auch ich, keine Frage. Aber man muss ja auch nicht immer dieses Virtue Signaling, da man muss das ja nicht wie eine Armbinde immer vor sich hertragen, was man da alles verurteilt. Das ist das eine. Aber ungeachtet davon sollte uns das doch nicht hindern, einen Konflikt sachlich zu beenden, wenn man eine sachliche Lösung finden kann. Trump hat es gemerkt, in der EU haben sie es nicht gemerkt. Übrigens, Nicolas Sarkozy jetzt im Gefängnis, mit einer, ja, auch medial viel beachteten, ja, öffentlichen Darstellung, also mit seiner Frau Carla Bruni ist er da Hand in Hand zum Gefängnis gelaufen. Seine Anwälte arbeiten daran, dass er wenigstens einen Teil der Haft dann sozusagen in privater Arrestsituation verbringen kann. Eine Einzelzelle, 5 Jahre, soll da das frühere Staatsoberhaupt ins Gefängnis. Ich bin ja etwas skeptisch, was dieses Urteil angeht. Ich finde es sehr, sehr hart und sehr, sehr harsch. Und vielleicht auch Ausdruck, ja, das ist ein bisschen wie in der dritten Welt, in Ägypten, ja, zweite Welt, in solchen Ländern wandern ja immer frühere Politiker ins Gefängnis. Zuerst waren sie jahrelang an der Macht, dann müssen sie ins Gefängnis, war ja auch immer das Merkmal südamerikanischer Caudillo-Staaten. Jetzt also solche Verhältnisse auch in der Europäischen Union. In Frankreich, dies zumindest die schweizerische Außenperspektive. Meine Damen und Herren, das war's von Weltwoche Daily International. Ganz herzlichen Dank für die Aufmerksamkeit. Ich wünsche Ihnen einen wunderschönen Tag und wir sehen uns spätestens morgen wieder. Ich werde heute in die Westschweiz fahren, dann auch aus dem Hotel senden, morgen früh. Und da ich 2 Veranstaltungen habe im Fernsehen und an einem öffentlichen Forum, dann auf Französisch, da fällt mir die Kommunikation dann nicht ganz so leicht wie auf Deutsch. Bis dann, eine schöne Zeit und ich freue mich aufs Wiedersehen. Bleiben Sie dran, ich melde mich zurück.